Es gibt so ein paar allgemeingültige Grundsätze für das Thema Keksebacke, die immer wieder gleich sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Hallo.
Also jetzt,
ich freue mich jetzt, ich freue mich auf deine Begrüßung.
Ich kann es schon auswendig. Und die Begrüßung hat sie jetzt ins Fernseher geschafft und dann können wir sie jetzt auch absetzen. Aber ja, wir haben ja schon ein paar Vorschläge, wie man es in Zukunft handhaben könnte. Ja. Ein Vorschlag war ja, dass du anfängst, den fand ich natürlich gleich von Anfang an, den fand ich gleich gar nichts.
Ja, dachte ich mir sofort. Nee, aber ich will dir das auch nicht streitig machen. Weil das will, ein paar Dinge müssen wir dran bleiben.
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Dass wir einfach wechseln. Stell dir mal vor, wir machen das im Wechsel auf einmal. Also einmal machst du, dann mach ich. Schauen wir mal.
Wahrscheinlich wird sich gar nicht so viel ändern. Nur kosmetisch ein bisschen.
In Zukunft sagt man nur noch Hallo. Hallo.
Wie, Fernseher, habe jetzt gerade schon das erste Stichwort geliefert. Hast du es live anguckt? Hast du es in der Mediathek vorher gesehen? Wie fandst du dich?
Das war ja ehrlich gesagt ein bisschen fies von dir, weil du es mir am Tag davor schon geschickt hast und sagst so, oh, krass, das ist schon online. Und ich habe wirklich den ganzen Tag habe ich mich zurückgehalten, es mir anzugucken, aber habe es mir dann tatsächlich abends auf dem Sofa schon mal angeschaut. Und am nächsten Tag musste ich es dann aber trotzdem live auch noch mal sehen, weil ich finde, live sich im Fernsehen zu sehen, ist nochmal was anderes wie in so einer blöden Mediathek. Aber es war cool, war super. Also ich fand das ein schöner Bericht.
Ja. Ja, ich finde es auch, total unromantisch, das in der Mediathek vorher anzugucken, aber ich konnte es auch nicht lassen und habe es dann genauso gemacht wie du, dass wir es abends trotzdem noch zusammen angeguckt haben. Ja, ich fand es auch sehr gelungen, ich fand es gut gemacht.
Ja, klar.
Wenn man weiß, wie viel Drehworte ist, ist man, obwohl dass man es vorher ja schon weiß, dass viel rausfliegt, trotzdem immer wieder überrascht, finde ich, wie wenig dann tatsächlich gezeigt wird. Also wenn ich überlege, wie viel Aufwand wir betrieben haben zum Beispiel und was dann letztendlich kam oder auch zum Beispiel haben sie ja meine Frau noch ganz spontan gefilmt beim Eipacken und so, das kam gar nicht zum Beispiel. Was ja auch gar nicht schlimm ist, war ja eh nicht geplant, aber trotzdem witzig irgendwie.
Ja, ich finde auch, also was schon überlegst, wir haben ja da wirklich 10 Minuten, glaube ich, Podcast aufgenommen, was sie gefilmt haben und dann hat, glaube ich, jeder von uns 5 Fragen beantwortet. Ja, aber das heißt drum, also trotzdem war ein toller Bericht und ich bin mal gespannt, ob es generell so Resonanz gibt, ich habe von ein paar Leuten gehört, die sich es wirklich angeschaut haben und von dem her, ja, super.
Ja, machen wir mal im SWR.
Ja, richtig, machen wir mal im SWR. Sind wir mal im Fernsehen.
Komm ich jetzt im Fernsehen? Kennst du es noch?
Komm ich jetzt im Fernsehen? Ja klar, natürlich. Ja. Witzig war das Ding, dass 3 Tage vorher war zum Thema Hausärztemangel in Baden-Württemberg, war in einer Sendung bei Zur Sache Baden-Württemberg SWR, war meine Mutter und meine Oma drin. Das heißt, 3 Generationen von der Familie Haas waren in einer Woche im SWR-Fernsehen.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ist auch mal schön. Ja, das war stillschweigend und zwar das sind die wirklich dienstags auf einmal im Ort gestanden und haben da mit der Kamera rumgeschwenkt und ja.
War cool. Ja, klar, deine Mutter in der Frühermess war natürlich erste Anlaufstation.
Ja, klar, logisch. Ja, sehr genau. Cool. Also war total witzig. Also, ja, ich fand es wirklich ein schöner Bericht und auch so an für sich fand ich es toll. Auch danach bei euch in der Backstube und auch mit deinen Kundenfeedbacks und so. Also wirklich.
Ja, schön. Da war es auch so. Die Kundenfeedbacks waren deutlich länger. Zum Beispiel gerade der erste Herr, der hat richtig coole Sachen gesagt, das haben sie leider rausgeschnitten. Aber ja, Wollen wir dankbar sein. Letzte Woche hatte man auch einen coolen Gast, fand ich, auf dem Hofe-Bänkle.
Absolut, ja. Also ich finde, ich hab mir tatsächlich die Folge auch nochmal angehört, also komplett am Erscheinungstag und also schon beeindruckend, schon wirklich, wirklich nachträglich nochmal beeindruckend.
Tatsächlich habe ich sie mir auch angehört und zwar, als ich laufe war, passenderweise. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, einen Nachtlauf gemacht. Ich bin einfach nicht früher dazu gekommen und bin dann am Mittwochabend, ja, du schickst mir schon immer im Vorfeld, das habe ich schon Mittwochabends gehört, um 9 im Dunkeln noch einen 5-Kilometer-Lauf gestartet und habe mir da Markus aufs Ohr gegeben.
Da habe ich jetzt mal eine wichtige Frage an dich. Wo trägst du dein Licht?
Ich habe eine Stirnlampe.
Eine Stirnlampe? So wie so ein Bergbauarbeiter?
Ja, leider ist die nicht ganz so gut wie beim Bergbauarbeiter, ist eher so ein bisschen so ein Funzel. Aber Doch, die habe ich schon, so wie ich bin, weiß nicht, ob du auch so bist, aber ich bin so, wenn ich was anfange, dann kaufe ich, oder ja, nee, so viel mache ich ja nicht jetzt außer in der Bäckerei, aber im Laufe war es so, ich habe mir dann gleich alles Mögliche angeschafft, weißt du? Ich habe ja im Frühjahr angefangen mit Laufen, habe mir dann direkt eine Stirnlampe, eine Thermohose, alles Mögliche schon bestellt, weißt du, perspektivisch dann für den Winter, ja. Weißt du? Und das,
ja, klar.
Kleine Anekdote, das darf ich eigentlich gar nicht öffentlich erzählen, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe mir dann bei Amazon, wo ich eigentlich ja jetzt nichts mehr bestelle, aber damals habe ich bei Amazon mir eine Stirnlampe bestellt. Und dann kam die und okay, alles gut, habe ich ja erstmal nicht gebraucht. Und dann kam ein paar Wochen später wieder eine Stirnlampe. Denke, hä? Entweder habe ich, ja. Gut, habe ich halt also sehr auf zwei geklickt und es war nur eine lieferbar. Kam ein paar Wochen später wieder eine Stirnlampe. Denke, was ist schon da los, gell? Dann gehe ich bei Amazon in meine Kundenkonto, dann habe ich gesehen, ich habe ein Abo an Stirnlampe bestellt.
Ey, das ist ja das perfekte Produkt, um ein Abo abzuschließen, muss man auch wirklich sagen. Weißt, ey, wir hatten das auch mal tatsächlich bei so ein Windel-Abo hatte mir tatsächlich.
Ja gut,
mal.
Das kann ich nicht brauchen.
Das sind ja Produkte, die gehen zu Ende, aber eine Stirnlampe, wie soll denn bitte eine Stirnlampe?
Ich wusste gerade, dass es sowas gibt, gell? Geil. Und vor allem, ich überlege, wahrscheinlich hat es in dem Konzern natürlich niemand gemerkt, aber überleg mal, da sitzt ein Mitarbeiter und der lacht sich da Arsch, weil jeder erste des Monats geht da eine Stirnlampe raus an den Säckel da. Und es war halt witzig und so ein Running Gag inzwischen auch bei uns und es war auch nicht schlimm, weil meine Kinder haben sich gefreut, hat jeder dann, das war so billige Stirnlampe von Warta und von unseren Kindern hat jetzt auch jeder Stirnlampe. Ja, und das ist immer so ein Running Gag. Mein Bruder hat neulich auch angerufen und hatte auch ein Event abends gesagt, er braucht eine Stirnlampe. Er wusste, dass ich halt einige Stirnlampe zur Verfügung habe.
Genau. Ja, Ingmar hat so ein Jahresvorrat an Stirnlampe jetzt daheim. Finde ich super, finde ich toll.
Ja, aber zumindest bei mir ist es ja auch so, ich bin manchmal ein bisschen also ich weiß oft nicht, wo ich meine Sache ablege, aber Stirnlampe, die findest du bei uns im ganzen Haus. Also mir glaube ich jetzt 3 oder 4 Stück.
Du, wenn du so viele hast, dann hast du kein Problem mehr. Ja. Ich habe tatsächlich so ein Ding, so ein zum Laufen, so ein Ironman-Licht. Ah, weißt du, vorne auf der Brust.
Ah, ja, kenne ich auch. Mhm.
Ja. Aber das ist kacke, weil das wackelt so
arg, gell?
Das wackelt so arg, da wirst du total wahnsinnig beim Laufen. Und jetzt habe ich mir tatsächlich so eine Mütze, wo so eine Lampe drin ist. Da sehe ich auch irgendwie so ein Bergarbeiter. Das muss ich jetzt mal probieren, wie das ist. Aber ich habe es noch nicht probiert.
Ja, und ich habe, wichtig ist auch, Reflektoren oder so, also das, aber wenn es jetzt früh dunkel wird, gar nicht mal jetzt, wenn man nachts läuft, aber es wird halt ja schon um 5 Uhr dunkel. Ich habe mir echt dann 2 so Reflektoren von meiner Tochter, die eigentlich fürs Reiten da sind, rumgeschnallt, weil das ist echt dann nicht ohne.
Ich habe tatsächlich so eine Jacke, wo ich dann immer anhabe, wo so Reflektoren drin verbaut sind, weil wie du sagst, das ist nicht so ohne.
Das fehlt. Das ist das Einzige, was ich glaube noch nicht gekauft habe, was man zum Laufen so brauchen kann.
Und ich war tatsächlich gestern das erste Mal mit unserem neuen Hund laufen, ja. Also ich habe das ja, weißt du, mit Welpe darfst du auch noch nicht so früh laufen.
Was? Hund? Moment, erzähl mir mehr.
Das habe ich dir schon mal erzählt, dass dass wir seit einem halben Jahr einen Hund haben.
Was? Doch. Nein!
Ja, doch. Gemeinsam Projekt mit dem Schwiegervater, der ja auch im Haus wohnt, haben wir jetzt einen Hund. Er gehört offiziell ihm.
Sorry, dann habe ich nicht gut zugehört.
Es ist quasi so unser Familienhund, habe ich das schon mal erzählt.
Echt? Sorry, aber du hast es zumindest nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Nicht hier im Podcast, aber ich habe es dir schon mal erzählt, aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall war ich das erste Mal mit ihm laufen und fand es total cool, oder mit ihr laufen. Und aber beim ersten Kilometer, ich habe mich total, weißt du, ich habe die ganze Nacht ihr geguckt, weißt du, wo springt, weißt du, ich habe sie neben mir herlaufen lassen und ab und dann auf dem freien Feld war, konnte sie ja laufen lassen, ist ja kein Problem, ja. Und ich habe wirklich das letzte Mal war ich 7 oder so, wo ich Seitenstecher hatte, ja, aber in Kilometer 1 voll Seitenstecher kriegt, weil ich die ganze Zeit nach dem Hund geguckt habe. Das war total witzig. Ja, aber gut.
Das ist, ja, okay, und dann nimmst du die mit quasi und es funktioniert, dass die nebenher saut?
Hervorragend, das ist super. Das funktioniert super. Die ist am Arsch, ich bin am Arsch. Perfekt, was willst du mehr? Ja, ist echt super.
Gehst du morgens gerade laufen, oder?
Nee, ich war gestern tatsächlich am früher Abend laufen. Und sonst versuche ich es schon morgens zu machen, wenn es geht.
Sehe es auf Strava meistens.
Ja. Ich muss nur meine Kilometer ein bisschen hochpushen langsam.
Wie sieht es aus mit dem Dreikönigslauf? Bist du dabei?
Ja, aber ich laufe tatsächlich unter eigener Flagge, tatsächlich. Ich hab mir jetzt Trikots machen lassen. Ich
konnte, echt? Ach, geil.
Ja, ich habe doch jetzt auf. Ich habe doch eine Firma, ich muss doch die Augen
machen. Ja, ist ja völlig okay. Nee, war nur rein Interesse halber. 10 oder 5?
Ich befürchte, dass ich noch mit dem 5er anfange.
Ja. So. Ich laufe ja in Bühlerzell, in deinem Heimatort.
Beim Winterlauf?
Ja, logisch, in 2 Wochen.
Ach, ja. Okay.
Aber da laufe ich nur für mich. Der 10er.
Der ist ja gar nicht so ohne.
Ich weiß, ich bin den schon gelaufen.
Weil der hat Höhenmeter ohne Ende.
Das ist abartig. Also da geht es ja direkt am Anfang da in der Wald. Und das ist richtig heftig. Und ich weiß noch, letztes Mal hat es Schnee gehabt.
Ja, genau. Und der ist wirklich, also das denkt man immer so, hä, Bülowzell, haha, kleines Dorf und so hin und her. Aber ey, der Winterlauf, der hat es richtig in sich. Ja, der hat wirklich Kilometer, also Höhenmeter ja. hat ohne Ende. Und das, deshalb, ich habe auch so spontan überlegt, gekommen, melde ich dich auch noch an. Da dachte ich so, aber boah, ey, das sind richtig Höhenmeter, die der hat. Und dann dachte ich, ah nee, komm, Dreikönigslauf ist ein guter Start in 2023. Ach, und dann.
Aber da kommst du wenigstens als Fan.
Ja, natürlich, ich feiere dich an.
Aber das Coole ist aber beim Winterlauf in Zelt der Schluss.
Ja.
Also der geht ja so runter, du musst ja echt aufpassen, dass du ihn nicht überschlägst. Also
ja, ja, das ist ja brutal. Ja, also wir leben bei den sieben Zwergen mit den sieben Bergen. Weißt du?
Als ich das erste Mal im Winterlauf mitgelaufen bin,
ja.
da ist ein Bekannter von uns, der hier im Ort wohnt, der auch läuft, den ich auch oft auf Läufe treffe hier aus dem Ort, der war im Lade einkaufen und sagt, hey, ich fahr nach Bülowzell zum Winterlauf, gehst mit. Und es war samstags, es ist immer samstags, nach meiner relativ langen Schicht. Und da bin ich echt spontan mitgefahren. Also es war total von jetzt auf gleich mehr oder weniger.
Ja, witzig, okay, cool. Ja,
und da habe ich nicht gewusst, was mit Zukunft war, aber auch gut so.
Ja, voll, ja. Ja.
Aber da freue ich mich drauf, ja. Endlich mal wieder ein Zehner.
Ja, klingt gut, ja. Also ihr merkt, liebe Hörer und Hörerinnen, Laufe ist bei uns gerade ein großes Thema.
Ist ein Riesenthema, der diese ganze
Zeit. Ist ein Riesenthema, würde ich sagen, ist ein Riesenthema. Aber nicht nur Laufe ist ein Riesenthema, Backe. Schau mal, so ein Randprodukt
Backe,
bei uns.
Backe, ja, der Lauf-Podcast mit ein paar Backtipps.
Mit ein paar Backtipps. Echt. Pass auf, ich erzähl dir mal, was mir passiert ist. Ich habe am Freitag dachte ich mir so, ey, was könnte ich denn machen? Und dachte so, oh, ich möchte mal wieder Fladebrot machen. So richtig geiles Fladebrot.
Oh ja, habe ich in deiner Story gesehen.
Mit schwarzem Sesam drauf. Und ey, und ich habe am Freitagabend einen Teig gemacht. Du, das war wirklich der, oh, perfekt. On time, geknetet. Also wirklich, der war wirklich sowas von perfekt. Oh Gott, war das toll. Dann habe ich Nee, halt, stimmt gar nicht. Ich habe Freitag den Vorteig gemacht, Samstag morgens habe ich ihn knetet und dann muss er noch für 10 bis 12 Stunden in den Kühlschrank. Und ich dachte so, boah, das gibt, also das on point, ja. Und dann habe ich ja noch hier das Kürbiskernbrot backe.
Habe ich gesehen,
und ja. Das war alles wirklich on point und das war wirklich, ich war so richtig gut drauf. Super, und dann hat es so geregnet, ja. Am Samstag und dann, wir haben gerade einiges so ums Haus drum zu schaffen, aber das konnte ich halt da nicht machen und dann komm, ich brauche Hose, komm, wir gehen einkaufen. Da waren wir einkaufen, alles super. Und dann so, ach komm, wir können noch Schwiegermutter besuchen. Da waren wir noch bei der Schwiegermutter, alles gut. Und bis wir dann letztendlich heimgefahren sind, wir abends um 6 Uhr. Und was passiert? Ich dachte so, wo ich heimgefahren bin, perfekt, jetzt kann ich richtig schön mein Fladebrot aufschaffen und mein Brot. Und dann passt das alles perfekt mit der Teigruhezeit und allem drum und dran. Jetzt fährt mir an der Ampel eine hinter drauf.
Ach nein.
Ja, natürlich. Und natürlich noch die komplette Family drin, unser Kind, meine Frau und ich. Ja, natürlich mit, und die war nicht langsam, gell? Und dann waren wir dann Abend noch in der Notaufnahme, einfach nur um zu checken, es war alles cool. Es ist nichts passiert, ja, alles gut, aber du weißt ja nicht, ey, da ist ein kleines Kind mit drin im Auto, ich würde dich schon mal ganz gern durchchecken lassen. Und bei mir hat es auch den Nacken ein wenig verschoben. Und natürlich, irgendwann dachte ich so, das kann ich ja gar nicht laut sagen, weil ich dann gemerkt habe, so alles gut, alles sind versorgt, alles, nichts passiert. Da dachte ich mir so, scheiße, mein geiler Teig, ey, verdammt nochmal. Oh, aber ja.
Und ja. Also okay, fangen wir mal so an, was also wirklich mit euch war alles okay, wart in der Notaufnahme und seit wann dann daheim gewesen?
Du, mit uns war alles gut, wir waren in der Notaufnahme und wann ist passiert? 17.45 Uhr ist passiert, um 21 Uhr waren wir daheim. Ja,
okay, da hätte ich meinen Teig. Was war mit deinem Teig?
Du, der war ja im Kühlschrank, ist Gott sei Dank nicht wirklich viel passiert, aber ich hatte dann um 21 Uhr auch nicht wirklich Bock, jetzt noch einen auf Stückgare zu machen und dann noch bis um 1 Uhr nachts, dann habe ich gesagt, weißt du was, komm, bleib im Kühlschrank und dann schaffen wir dich morgen auf und dann gucken wir, was dabei raus wird, aber ja.
Geiler Satz, ich hab um 21 Uhr keinen Bock gehabt, einen auf Stückgare zu machen.
Ist doch auch so, ey, komm, um 21 Uhr machst du keinen mehr auf Stückgare. Ja, und dann, aber ist trotzdem noch gut, war da alles, ja, okay. Alles in Ordnung. Und ich meine, beim Kürbiskernbrot, das war ja nur, und da weiß ich gar nicht, ob ich es richtig gemacht habe. Ich habe, also das Quellstück war ja eben Kühlschrank und der Vorteig auch. Und ich habe dann das Sauerteig, der ganze Tag bei Raumtemperatur gestanden ist, habe ich dann über Nacht noch im Kühlschrank.
Ja, okay. Ja,
gut oder schlecht?
Nee, geht schon mal.
Geht schon mal, gell?
Bei dem Kürbiskernbrot ist ja Sauerteig, jetzt sind das alleinige Triebmittel.
Ja, genau.
Dann ist es halt so, durch die längere Zeit und durch die Kühle, dann da verstärkt sich halt die Säure. Und wenn es jetzt das alleinige Triebmittel wäre, wäre es schwierig. Aber jetzt so ist das nicht optimal, ja. Aber das kann man schon mal gut machen.
Ja, ich finde jetzt aber auch nicht, dass die Säure zu stark war.
Ja, dann ist doch alles gut. Okay. Da muss man ganz pragmatisch bleiben, finde ich.
Ja, ja, vor allem in so einem Moment.
Genau, da gibt es ja wirklich Wichtigeres, wenn du es für dich daheim packst. Das ist jetzt nicht so dramatisch.
Sehr gut, sehr gut.
Apropos Backtipps, wir haben ja hier im letzten Podcast angeteasert, dass ich Backkurse mache nächstes Jahr und ich möchte an dieser Stelle echt mal ein großes Danke loswerden, weil es sind beide Backkurse komplett ausgebucht. Ich weiß gar nicht richtig, was ich dazu sagen soll. Wir haben es ganz bewusst gar nicht über Social Media gestreut. Das heißt, es kam wirklich hauptsächlich hier über den Podcast. Vielen, 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 vielen Dank für diesen Vertrauensvorschuss. Also innerhalb von 10 Tagen waren die 30 Plätze weg. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil natürlich auch ein paar Leute...
Weil du nichts kannst.
Das ist jetzt das erste Problem. Ja, tatsächlich baut sich da schon so ein Druck auf. Darf ich jetzt eigentlich auch gar nicht öffentlich sagen, aber gut. Ich traue mir das schon zu, aber natürlich ein gewisser Druck ist da natürlich schon. Das ist wie bei so Fußballer, weißt du, die so mit so einer riesen Ablösesumme. Da fragen die Reporter doch dann auch immer, wie die macht das jetzt viel Druck und so weiter. Naja, gut. Wirklich, ich bin total geflasht. Hätte es nie erwartet. Aber natürlich sind jetzt ein paar Leute vielleicht auch leer ausgegangen, die nicht sofort reagieren konnten oder es vielleicht auch noch gar nicht gehört haben. Genau, ich weiß aber im Moment noch nicht, ob es einen dritten Termin gibt, weil es natürlich ein riesen Aufwand auch für uns als Familie, da so Wochenende und deswegen stelle ich mal in den Raum, dass es eventuell noch einen dritten Termin gibt, das werde ich mir auf jeden Fall aber hier auch nochmal bekannt geben, bevor ich den online stelle.
Du, und ich meine, das macht ja auch, jetzt lass du den ersten Termin im März mal durchgehen und dann kannst du ja immer noch entscheiden, weißt du, wie lief es, wie war es, weißt du, vom Timing her, vom Handling, vor allem im Alltag, das ist ja auch noch wichtig, und dann kannst du ja immer noch einen dritten Termin raushauen.
Also, ja, ist vielleicht auch eine Option. Ich denke halt, gerade jetzt vor Weihnachten wollte es vielleicht der ein oder andere verschenken oder so. Das ist mir natürlich schon ein bisschen unangenehm, aber Ocean kommt auch, genau, ist ein gutes Stichwort, ja. Genau, also das wollte ich einfach nochmal loswerden. Vielen Dank, also ich bin echt total überwältigt und es freut mich echt mega. Und ich freue mich auf die Kurse, also ich habe da echt richtig Lust drauf. Ich habe jetzt extra auch meinen Holzofen eingeschirrt, das wäre das nächste Stichwort.
Wie läuft's?
Weil wir wollen am Holzofen dann ja auch Samstagabend schön Pizza rausbacken und so. Ich habe es jetzt einmal. Also einmal haben wir jetzt tatsächlich mal richtig eingeheizt am Montag vergangene Woche, weil wir haben ja 6 Tage, haben wir ja trocken geheizt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt oder nie, mehr oder weniger. Und ich habe dann Pizzateig gemacht mit, habe ich schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Nee, gell? Nee. Ein Pizzateig ohne Hefe, mit Matre und dieses Biga-Rezept, das ich dir auch geschickt habe mal vor einer Weile. Das kann man tatsächlich sehr schlecht lesen. Und,
ganz schwierig.
Und ich bin mit der Biga auch nicht ganz klar gekommen, das ist nochmal ein anderes Thema. Oder ja, ich habe mich mit Biga seither noch gar nicht so arg beschäftigt, muss ich dazu sagen. Es hat super funktioniert. Also das Einzige, was vielleicht nicht ganz so toll war, aber ich bin total zufrieden, weil das war jetzt wirklich das erste Mal. Ich habe mir extra noch ein paar YouTube-Videos vorher angeguckt von Häusler, wie die das machen mit dem Anheizen. Und da kommen 15 Kilo Holz rein. Und ich habe das dann auf 3 Mal rein. So empfehle die das auch. Also 5 Kilo, 5 Kilo, 5 Kilo, damit es nicht so stark raucht am Anfang. Also nicht gleich die 15 Kilo Neischichte. Und habe, glaube ich, zwischen der ersten und zweiten 5 Kilo zu lang gewartet. Da war dann irgendwie schon wieder, ich will jetzt nicht sagen, der Ofen aus, aber das Feuer schon relativ weit runterbrannt. Ich glaube, man muss früher nachlegen. Und dadurch, ich vermute, dass es dadurch kam, ich weiß es nicht genau, der Ofen hatte dann nur, in Anführungszeichen, ja, so 300 Grad, nachdem ich die Glut ausgeräumt habe. Das war eigentlich ein Ticket zu wenig.
Räumst du die aus, wenn du Pizza backst?
Ja, genau. Also das haben wir jetzt auch ewig damit auseinandergesetzt, wie die das machen. Und zwar gibt es praktisch 2 Möglichkeiten. Zum einen dieses Kurvebacken, also das heißt, anheizen, rausräumen und dann diese Zeit, wo du es abstehen lässt, also lässt ihn ja dann immer noch mal eine halbe Stunde abstehen, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt, diese Zeit kannst du zum Pizzabacken nutzen, so sagen die das bei Häusler. Wenn du jetzt dauerhaft Pizzabacken willst, dann lässt du das Feuer drin, auf eines räumst du auf eine Seite oder die Glut und legst auf die Glut immer wieder auf Holz nach und schiebst das Feuer immer ein bisschen hin und her, wenn halt der Boden ist ja dann irgendwann ist der Stein halt etwas abgekühlt, dann schiebst du die Glut rüber und die andere Seite zum Pizzabacken. Aber wir haben jetzt gesagt, okay, wenn man jetzt mal anheizt, dann will man auch dann Brot backen und so. Deswegen habe ich praktisch so gemacht, dass ich diese Anfangshitze genutzt habe zum Pizzabacken und dann Brot hinterher. Da die Anfangshitze aber jetzt nicht so hoch war, wie sie vielleicht hätte sein sollen, war es dann jetzt nicht so hundertprozentig perfekt alles, aber fürs erste Mal bin ich total zufrieden. Ich habe noch Flammkuchenteig gemacht, das war auch mega.
Ja, Flammkuchen eignet sich hervorragend.
Das ist ja auch mega lecker. Ich mag das echt total. Und es ist ja aber vom Teig her, ganz ehrlich, im Vergleich zum Pizzateig halt, vom Aufwand her ja nix. Und ich habe jetzt echt, ich habe dann größere Menge gemacht, so 2 Kilo, habe dann 5, 6 Flammkuchen gemacht, weil meine Kinder mögen es eh nicht, dann habe der Rest eingefroren. Das heißt, das hast du immer auch mal schön geschickt.
Hast du das mit ein Rezept mit Hefe gemacht oder ohne?
Nee, ohne.
Ja, genau.
Genau, also tatsächlich so ganz
Basic.
Ja, basic-mäßig, ja. Genau. Also Mehl, Öl, Salz, Hefe, Mehl, Öl, Salz, Wasser.
Ja, genau.
So, genau. Und,
das habe ich ja damals auch gemacht, wo ihr bei uns wart. Erst Pizza und
ja,
dann.
Ja, das war auch
lecker. Das war ja auch wirklich, wie du sagst, Mehl, Wasser, ja, Salz, fertig. Also wirklich total basic.
Ja, genau.
Und das ist super. Also richtig gut, ja.
Hat super gut funktioniert. Und dann haben wir halt erst so 4 Flammkuchen, so kleine Backe und dann noch für jeden halt eine Pizza. Und dann hat es ja auch ein bisschen gedauert, weil ich so die Hitze nicht so hoch war. Und dann haben wir relativ viel vorneweg gebacken. Aber hat trotzdem alles gut. Ich habe dann noch Brot hinterher geschoben, freigeschobenes Dinkelbrot. Das ist richtig gut, war der echt. Ich habe echt ein wenig Angst gehabt, weil der Ofen dann schon ein bisschen gefallen war. Habe dann bei 270, 280 habe ich dann das Brot eingeschoben.
Ja, aber ist ja immer noch gut.
Das war dann, denke ich, okay. Und das waren so 750 Gramm Laibe, 8 Stück. Und die haben dann so eine gute Stunde haben die gebraucht.
Ja. Ja, cool. Ja.
Aber es war richtig gut. Es war echt richtig gut. Es hat gerade vor allem der Flammkuchen, so der erste Flammkuchen, der hat so richtig dieses Holzofen-Aroma gehabt. Also ich habe da echt, kann man schon vorstellen, wenn man dann wirklich auch das Feuer noch neben dran hat, dass das schon was anderes ist wie ein gängiger Ofen. Und was ich auch feststellen muss, also ich habe diese 8 Dinkelbrote, muss ich auch ehrlicherweise gestehen, die haben wir montags in der Bäckerei gemacht, weil wir immer von Montag auf Dienstag dieses Brot quasi als Übernachtgare im Kühlhaus haben und ich habe einfach 8 Stück, habe ich mir einfach geholt und habe die dann einfach draußen stehen lassen in der Backstube und habe die dann abends schon abbacken, also Montagabends.
Ja.
Die Frischhaltung war extrem gut. Ich weiß nicht, also es war irgendwie nochmal anders wie bei dem Brot, das mir so in der Bäckerei backen. Das ist auch ein super Brot, gar keine Frage. Aber es war irgendwie was nochmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, an was das liegt. Mhm. Ich habe meiner Mutter dann einen Laib gegeben, die hat den dann echt bis, also Montagabend habe ich das backen und die hat den gegessen bis, was hat sie zu mir gesagt? Ich glaube, eine Woche. Also Montagabend, glaube in der Folgewoche hat sie dann das letzte Stück gegessen oder Dienstag sogar. Und es ist ja ein helles Brot, was tendenziell eher schneller trocken wird und das, wie gesagt, das hat eine super Frischhaltung, da ist ein hoher Brühstückanteil drin, aber irgendwie war das mit dem Holzofen nochmal anders. Also genau, das ist so ein Status Quo, ich habe jetzt einmal damit backen, bin noch lange keine Experte, aber ich habe da Bock ein bisschen auf das Thema. Und das war einfach so cool, wir haben jetzt echt den Tag dann auch freigehalten, wir haben sonst nicht so viel vor oder da keinen Zeitdruck mehr gehabt und es hat so Spaß gemacht, klar, du brauchst Zeit, weißt, wenn ich als sozusagen gewerblicher Bäcker sehe, was man da für einen Aufwand jetzt betrieben hat für 2, 3 Pizze und 8 Brote, ist natürlich,
ja, natürlich, klar.
Fängst halt irgendwie, hab dann um 2 angefangen, der Ofen einzuheizen. Aber ja, ist natürlich auch ein Event.
Absolut.
Wenn man das dann mal im größeren Stil auch macht, wenn man es tatsächlich mal dann auch als Holzofenbrot vielleicht vermarkten will, dann hat man natürlich auch ein anderes Output, sage ich mal. Aber hat echt mega Spaß gemacht. Also ich empfehle dir, deinen Ofen mal dringendst da aus dem Keller zu
machen. Ja. Ich bin dran. Ja. Ich habe jetzt, es wird anderes Thema. Aber hey, haben wir schon drüber geredet? Nein, haben wir noch nicht. Ich habe ja von dir den Pizzaofen ausgeliehen, den Elektroofen.
Da haben wir
schon drüber geredet. Haben wir im Podcast schon drüber geredet?
Ja. Ja, aber
ich will es nur noch mal sagen, das ist echt cool. Das macht richtig Laune. Wann willst du denn zurück eigentlich?
Du, ich habe jetzt einen Holzofen.
Ja, alles gut. Ich bringe dir.
Ich brauche ihn jetzt gerade
aktuell. Nein, ich bringe dir vor Weihnachten wieder zurück, weil ich brauche Platz in der Wohnung, aber. Ja, aber macht echt Spaß. Also echt
das
cool.
Ist cool.
Ja, voll.
Hast du öfters Backe jetzt?
Zweimal jetzt. Also wirklich. Aber ist halt einfach cool, konstant und die Geschwindigkeit ist halt der Wahnsinn. Das ist echt. Also.
Ja, das ist verrückt.
Also ich finde es. Und halt einfach auch die Kruste, der Rand ist cool. Kriegst du natürlich mit dem Holzbackofen auch geil hin, aber ja, ich finde das gerade ganz, ganz cool. Also es macht mir richtig, richtig viel Spaß. Ja.
Achso, ja, über den Teig haben wir noch gar nicht gesprochen. Also ich habe echt einen Teig dann mit Madre auch gemacht. Ich glaube, das ist sogar ein Tipp von einer Podcast-Hörerin gewesen, weil ich das hier schon mal ja erzählt habe, dass ich mit 10 Gramm Madre da rangegangen bin, statt 1 Gramm Hefe aus deinem Rezept und habe jetzt deutlich die Madre-Menge erhöht und es hat echt funktioniert. Cool. Also der Teig war, der war richtig gut. Auch noch nicht jetzt da, wo ich mal hin will, aber war schon auf jeden Fall spannend.
Ja. Ich habe kürzlich mit meiner Frau einen Deal ausgemacht, dass ich habe eine richtig gute Pizzeria, wo, da waren wir mal in Bamberg. Habe ich das auch schon erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall darf ich zumindest für 2 Tage mal an einem Praktikum anfragen in einer Pizzeria. Ich hab gesagt, ich fände es voll geil, mal eine Woche in einer Pizzeria mitzuschaffen. Und da hat meine Frau gesagt, also 2 Tage reiche doch auch, oder? Okay, Deal. Alles klar, cool. Jetzt muss ich nur irgendwann mal die Zeit finden. Und das würde ich echt gern machen. Ich würde echt mal gern 2 Tage in einer Pizzeria mitarbeiten. Wahrscheinlich wollte die mich gar nicht haben, ja. Wahrscheinlich ist ja, komm, du stehst eh nur im Weg rum. Aber ich fände es echt mal cool, da einfach ein bisschen was zu lernen.
Ja, voll. Also das klingt doch super. Ich mache hier gerade nebenher nämlich eine E-Mail auf, die uns gestern erreicht hat. Da hat nämlich auch die Isabel hat uns eine E-Mail geschrieben, hast du das schon gelesen? Das wäre vielleicht auch mal was für uns zwei, die Pizzaschule. Da die Begeisterung für Pizza stets bei euch rauszuhören ist, möchte ich euch abschließend noch auf die Pizzaschule von jetzt hört er den Namen an. Umberto Napolitano.
Geil.
Passender geht auch
geil, nicht, oder? Ja.
Umberto, sagt kennst du den Witz vom Olli?
Nee. Olli kenne ich, ja klar. Aber.
Ja, genau. Und der in seine Witze, die Leute heißen doch immer Umberto. Naja, egal. Umberto und dann Napolitano, wie passend, oder? Dem Kapitän der deutschen Pizza-Nationalmannschaft aufmerksam machen. Vielleicht auch ein Künstlername. Umberto und sein Team veranstalten regelmäßig Kurse zu Pizza, Pinza und Pizza alla Pala, was auch immer das ist, in Bad Wimpfen. Bei der Friesinger Mühle.
Ah, das ist
ja
quasi
dabei kommt auch die Pizza-Akrobatik, ja. Dabei kommt auch die Pizza-Akrobatik nicht zu kurz und es gibt auch für erfahrene Pizzabäcker noch einige Tipps und Tricks.
Mhm. Klingt gut.
Umberto interessiert sich sehr für das Brotbacken und würde sich daher mit Sicherheit freuen, euch kennenzulernen. Also.
Ja, tipptopp. Lass uns das machen.
Ingmar und David in der Pizzaschule, ja, sag ich mal.
Auf jeden Fall, lass es mal machen. Das hört sich gut an, ja.
Schauen wir mal, das sind so 2 Tageskurse, so wie man das sieht.
Ja, ist ja quasi, die Friesinger Mühle ist ja bei uns ums Eck quasi.
Ja.
Das kann man auf jeden Fall mal machen, finde ich gut.
Das lassen wir mal Weihnachten rumgehen. Vielleicht kriegst du das zu Weihnachten.
Oh, okay. Okay, ja. Ah, jetzt werde ich ganz, doch, da habe ich schon Bock drauf, echt.
Das sieht gut aus, gell? Habe ich noch nie gehört, also habe ich noch gar nichts gehört
davon. Wir waren am Samstag da, wo wir da Shopping-Tour gemacht haben mit der Family, auch mal schön, ja. Und da war ich mit meiner Tochter, waren wir dann, und mit meiner Frau waren wir noch Pizza-Esser. Und das Geile ist ja, wenn dann ein Kind in der offenen Küche von der Pizzeria steht und dazu guckt, ja, da kann man ja so ganz toll als Vater mit dazu hinstehen und zugucken, ja. Mein Kind wollte wahrscheinlich schon längst weg, aber ich wollte halt nur stehen bleiben und zugucken. Und das ist halt schon cool, wenn die das dann so, weißt du, einfach so geil über den Tisch reinziehen, so die Pizza und dann einfach noch zweimal hochwerfen und dann, ach, cool, ja doch. Also
Wo war er denn? Wo
in
war
Sizilien, er denn? In Kralsheim. Super, also wirklich. Ah, oh, nee, was? Wirklich, nee. Hammer. Also wenn, geile Pizza, alles wirklich, das Essen ist der Hammer. Richtig stylisch eingerichtet. Ja, wir müssen tatsächlich, Kralsheim ist jetzt nicht gerade bekannt für seine Schönheit, aber aber kulinarisch ist, muss man wirklich sagen, läuft Kralsheim Schwäbisch Hall Rang ab. Wenn sie nicht auf. Wenn sie nicht auf.
Was gibt's noch in
Kralsheim? Ah, die haben sehr große Vielfalt. Also die haben wahnsinnig gute Grieche, die haben
ja, aber in Halle mehr wollte bessere Grieche.
Ja, das müssen wir noch aus.
Sag mal, wer denn in Kralsheim?
Es gibt Dinge, es gibt.
Es gibt zwei, glaube ich.
Nee, es gibt drei. Es gibt Artemis und dann gibt es noch Mythos. Und die sind beide.
Nee, ich glaube, Mythos war ich schon.
Ja, aber die sind beide ziemlich gut. Dann haben sie noch so ein Bowl-Lade, Bowlbox, auch wirklich sehr, sehr gut zu empfehlen. Dann haben sie auch ein wahnsinnig gutes Sushi-Restaurant. Also die haben, die entwickeln sich so vielfaltmäßig ganz, ganz gut. Und ja, das meine ich. Also
witzig, weil wir waren am Montag auch einkaufen mit der Family und wir haben dann noch einen Döner essen.
Ach du, auch gut.
Und zwar beim nachgewiesenermaßen bester Dönerladen in Halle. Hast du das mitgekriegt? Die Haller Zeitung hat eine Umfrage gemacht.
Wer hat gewonnen? Ich weiß es.
Also Pascha.
Pascha,
haben wir, glaube ich, schon mal hier diskutiert, an der Moschee oben.
Ach, echt?
Ist aber nicht mein Favorit, muss ich sagen. Also das Feldberger Käferhaus ist auf Platz 2 gelandet.
Okay.
Ja, wir waren dann extra nochmal und ja, war ganz okay. Ich habe mit gegrilltem Gemüse tatsächlich gestern, so wie du es ja auch schon. Mhm. Aber ich, nee, mein Fall ist es nicht, weil ich finde gerade beim Döner so das Frische mit dem Salat und so, das Knackige, das fehlt mir total bei dem Grillen.
Mhm, okay, ja, gut, ja, ja. Aber was auch richtig, richtig gut ist im Döner, Mais. Mais im Döner? Mhm. Oh, doch, oh, doch.
Nee, oh, ja. Weiß ich jetzt nicht.
Oh, doch, genau mein Fall. Hammer.
Aber ich habe wieder festgestellt, ein Döner, das ist schon echt, also zumindest der Döner da bei dem Pascha-Lade, vielleicht liegt es ja dort an, dass ich versuche gerade nicht mehr so viel zu essen, aber ich war da noch echt gestreckt. Also,
ey, ein Döner ist massig. Also,
der ganze Döner, das schaffst du kaum. Also ich weiß gar nicht, entweder werde ich wirklich alt, weil früher als Jugendlicher hast du einen Döner und dann noch was hinterher gegessen.
Ja, meistens ein zweiter Döner auf der Weg.
Also ein Riesenteil auf jeden Fall, also Wahnsinn.
Ja, und auch immer Respekt, wenn man dann sich so einen XXL-Döner, weißt du, so einen Mega-Döner so.
Ja,
so. So, Wahnsinn, ja. Also aber, nee, also ein Döner ist schon wirklich massig und viel, ja, muss man echt sagen. Das ist auch,
nee, also gut ist der, da gibt's nichts, aber na.
Fellberg auf Platz 1, oder? Also wer
ja, meine Meinung nach auf Platz 1.
Sehr gut. Gut, dass wir uns hier auf einer Meinung sind. Übrigens, mir hatte doch mal ein Feedback, wo jemand gesagt hat, mir braucht Tipps für Hohenlohe. Also das Dönerhaus Fellberg ist auf jeden Fall.
Oh ja, das ist auf jeden Fall.
Ein
Place, aber die machen es auf frisch und lecker und gut.
Ja.
Also gibt's echt nichts. Wenn wir schon so regional gerade sind, unsere überregionale Zuhörerinnen und Zuhörer, die denken wahrscheinlich, was labern die eigentlich die ganze Zeit, dann muss ich ja das Thema Poller mal noch anbringen. Mhm. Aus dem Leben gestressten Unternehmers.
Gestressten Unternehmers, ja. Ja.
Also auf jeden
ich
Fall.
Ich habe selber eine Insta-Story von dir gesehen, wo man dir so deutlich angesehen hat, dass du innerlich kochst.
Und da war ich ja noch beruhigt.
Ja, ja.
Also da war ich ja schon wieder ruhig. Also kurz zum Hintergrund, wer es nicht mitkriegt hat, bei uns vom Lade sind tatsächlich so Poller installiert worden, dass man nicht mehr vor dem Lade halten kann. Und das hat uns etwas überrascht, weil wir gar nichts davon gewusst hätten. Und das ist jetzt natürlich hier in der Region, ist jetzt natürlich Aufruhr. Am Montag kam ja ein halbseitiger Artikel in der Zeitung, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Finde es halt schade irgendwie, dass man innerhalb ja so einer kleinen Gemeinde wie Untermünchheim, dass man da nicht miteinander redet. Das ist das eigentlich, wo ich anprangere. Also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Kann hier gerne auch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wir sammeln gerade Unterschriften im Lade, dass halbseitiges Parken ermöglicht wird, weil in Untermünchheim halt allgemein sehr wenig Parkplätze zur Verfügung stehen. Und ich bin da relativ, oder ja, guter Dinge, dass da vielleicht sich nochmal was bewegt.
Ja, du, ich finde es, klar, ich finde es vor allem toll, weil explodierende Energiepreise, explodierende Rohstoffpreise, Lohnkosten steigert und hey, komm, was soll's, nehmen wir noch 3 Parkplätze weg, ist ja richtig cool. Und vor allem das Geile ist, ich habe es dir ja schon in der Sprachnachricht gesagt, bin 2 Tage später durch Untermünchheim durchgefahren und ich habe gedacht, ich achte jetzt mal drauf, ob ich, so wie es vorgeschrieben ist, wie es erlaubt wäre, auf der Straße zu halten. Das machst du in Untermünchheim nicht, weil hinter dir 15 Autos und 18 LKWs fahren und gegenüber kommen dir auch 30 Autos entgegen. Da hältst du nicht an. Die machen dich fertig. Das ist, du hältst, also unter dem Stress kannst du da nicht halten. Also das ist schon, ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Bin gespannt, was passiert. Ja,
bleibt spannend auf jeden Fall. Manche LKWs machen das ja seither auch schon, dass die geschwind auf der Straße haltet, weil die halt ja nicht anders können. Und das ist auch schon riesen Gehupe und Gemache. Ja, jetzt schauen wir mal. Es gibt ja, also wenn die Kunde in Zukunft das nutzt und dann unsere Parkplätze oben, wir haben ja 4 Parkplätze, verstärkt nutzt, ist ja alles gut, aber de facto ist es natürlich so, dass die Leute spontan halten wollten und das ist an dieser Lage nun mal so, dass die halt zum Teil auf jeden Fall fehlt und das ist halt echt schade.
Ja,
ja, genau. Aber ja, ich habe jetzt über das Thema die letzten 10 Tage schon so viel geredet. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wir haben heute auch ein Thema. Wir machen vielleicht das jetzt unser Thema und dann nachher noch die Feedbacks.
Ja, finde ich gut, ja.
Gute Idee. Und zwar habe ich mir überlegt, wir können doch über das Thema Keksebacken mal sprechen, weil wir sind ja jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit. Hast du schon Backe?
Noch nicht. Aber kommt.
Kommt noch, hast du schon geplant?
Ja, und
Kokos wahrscheinlich.
Nee, aber weißt du, das ist ja auf jeden Fall auf dem Plan habe, ich will ein Pfefferkuchenhaus mit meiner Tochter zusammenbacken. Ja, das finde ich richtig cool, ja. Da bin ich gerade in der Vorbereitung und im Architektenmodus, wie das nachher werden soll. Ja, genau. Und sonst du, keine Ahnung, das Ja, das ist so die Klassiker. Ich mache das Spritzgebäck von meiner Oma, das Rezept. Das finde ich immer ganz süß und lecker. Und ja, und dann einfach mal Zimtsterne möchte ich mir dieses Jahr nach der Folge auch nochmal überlegen. Ich habe mir jetzt tatsächlich so einen Ausstecher bestellt. So ein Schnabelausstecher, ja, cool, braucht man einfach daheim, klar. Klar, mit der Kleinen natürlich Ausstecher machen, natürlich Kokosmakrone, natürlich. Ja, solche Sachen.
Kokos mag ich ja gar nicht.
Ach echt?
Sorry, ich muss es bringen.
Du, ich bin mir aber auch nicht sicher, bist du in Stuttgart geboren? Kann das
sein? Bin in Stuttgart geboren, Kokos mag ich nicht.
Ja. So kann man dich in einem Satz beschreiben, ja.
Aber alles hat Morgi.
Ja,
ja, und ich habe gedacht, wir könnten doch mal über das Thema Keksebacker sprechen, weil es gibt so ein paar allgemein gültige Grundsätze für das Thema Keksebacker, die immer wieder gleich sind. So, und ich habe auch noch ein Rezept dabei, und zwar ein Rezept für griechische Butterkekse. Das ist ein Rezept, das wir auf Kreta mitgenommen haben, und ich finde die mega lecker. Die sind zwar keine klassische Mürbeteigkekse jetzt oder so, aber so ähnlich, und ich finde die, die sind was Besonderes. So, mhm. Ich habe mir überlegt, also so ein bisschen auf was kommt es an beim Keksebacken. Es ist ja jetzt ein ganz anderes Business als das klassische Brotbacken, weil ja, man hat gar nichts mit Fermentation und so zu tun, sondern es geht ja einfach nur um oft der Mürbeteiggebäcke oder sowas. Aber was auch halt, oder was da eigentlich noch viel wichtiger ist, weil du kannst, am Geschmack kannst du eigentlich nichts verfälschen sozusagen, weil durch Fermentation, durch Prozesse, da passiert ja unheimlich viel. Während bei einem Mürbeteiggebäck, das schmeckt halt nach dem, was drin ist. Und deswegen finde ich es da nochmal wichtiger, ich kann es nicht oft genug sagen, dass man da halt wirklich darauf achtet, dass man gute Zutaten am Start hat. Also, dass man nicht irgendwie, ja, da versucht zu sparen und so, obwohl ich weiß, es ist natürlich jetzt gerade auch schwierig. Aber ich würde dann echt lieber ein bisschen weniger machen und dafür halt richtig gut. Das ist so mein Tipp. Und was auch wichtig ist, dass man sich halt bewusst ist, es ist ein fitzeles Geschäft, hätte man bei uns im Schwäbischen sagen. Also es geht wirklich darum, ja, umso kleiner, umso feiner. Also es ist viel Handarbeit und es dauert einfach mega lang. Also man kriegt halt nicht wie jetzt bei einem Brot irgendwie innerhalb kurzer Zeit ein paar Kilo zusammen, sondern es ist wirklich viel, viel Liebe zum Detail gefragt. Mhm. Und auch wichtig finde ich, auch Kekse, finde ich, gehören immer wieder frisch backen. Also ich mag sie, also am besten schmecken Kekse einfach, auch wenn sie nicht jetzt schon irgendwie wochenlang rumliegen. Also ich weiß ja gar nicht, wie Leibniz oder so, wie die das machen, weil bei denen ist es natürlich nicht frisch. Aber ich finde jetzt gerade bei so hausgemachten Kekse, Weihnachtsgebäck, wir machen das in der Bäckerei auch so, dass wir die nicht irgendwie jetzt eine Charge, also ich habe auch einen Kollegen zum Beispiel, der macht immer eine Charge Ausstecherle für die ganze Saison. Mhm. Dann macht er die zweite Charge, ist dann Butteress für die ganze Saison. Aber ich finde, das schmeckt mir auch. Also die Knusprigkeit geht halt ein bisschen verloren und auch so, das wird ein bisschen muffig und so. Also darauf würde ich halt achten. Und dann auch bei der Lagerung ganz wichtig, es gibt unterschiedliche Anforderungen an Kekse. Also wenn man zum Beispiel an Mürbeteigkekse denkt oder an Sachen, die einfach knackig bleiben soll, jetzt sage ich mal. Also so wie, weiß gar nicht, ja, nee, also hauptsächlich Mürbeteigkekse eigentlich. So alles andere, wie jetzt deine Kokosmakrone zum Beispiel oder auch Zimtsterne, da hat man ja oft das Problem, dass die so schnell hart werden. Und deswegen würde ich bei der Lagerung darauf achten, dass die Sache, die schnell hart werden, also Zimtsterne und so, Makrone, die sollte man so, also es gilt auch fürs ganze Jahr, man hat ja oft auch irgendwie andere Kekse, ist jetzt zwar sehr weihnachtlich geprägt, aber das gilt auch für alle, wenn man unterjährig irgendwelche Kekse backt. Die sollte man so lagern, dass halt keine Luft hinkommt, also irgendwie in einer luftdicht verschlossenen Dose zum Beispiel, dass die einfach weich bleibt. Und solche Mürbeteigkekse soll man eben genau nicht in solche Dose packen. Also wenn du die in eine luftdicht verschlossene Dose packst, dann wird dir, kennst du das, wenn der Mürbeteig dann so weich, so lätschig wird, das ist voll, würde sagen, fast schon eklig. Genau, weil da sollte immer Luft zirkulieren. Also wir packen tatsächlich auch das Weihnachtsgebäck in zwei verschiedene Arten von Tüte, je nachdem, was halt drin ist. Und das finde ich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Genau.
Fällt mir gerade über ein, was ist auch super lecker, aber super einfach ist, so selbstgemachte Schokogrossis. Aber einfach super, ja, einfach lecker.
Voll, und wie du sagst, auch was ganz Einfaches. Also es muss ja auch jetzt nicht immer das, ja, da bin ich, ist ja immer auch ein bisschen mein Credo, so das Einfache ist oft viel, viel, ja, leckerer, mehr wert sozusagen, wie jetzt auch das große, aufwendige, genau, so Schokokross ist, mag ich auch voll. Oder ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde auch so ein leckeres Butterplätzle, weißt du, so einfach so Ausstecherle ist echt auch lecker, wenn es gut
gemacht
ist. Und genau wie bei allem anderen beim Backen gilt halt auch die Zeit. Also fast egal, was für eine Art von Keks das es ist, man braucht immer eine Kühlphase, damit die Teige durchziehen können. Das gilt für Zimtsterne, das gilt für Mürbteig und so weiter. Habe ja in der Mürbteig-Folge auch schon ein paar Mal gesagt, damit die Teige einfach durchziehen, damit man sie gut verarbeiten kann. Da tut man sich halt viel, viel, viel leichter. Übrigens, weil ich gerade Zimtsterne auch erwähnt habe, vielleicht an dieser Stelle nochmal, wir haben ja schon mal eine Folge über Zimtsterne gemacht, aber mich haben jetzt ein paar Leute gefragt nach dieser SWR-Ausstrahlung, ja, was macht denn ihr mit dem Restteig? Weil das kam im SWR nicht, das haben wir zwar auch erklärt, aber es kam nicht, weil ja das Eiweiß bei uns schon von Anfang an mit drauf ist. Also man macht das zusammen und arbeitet dann wieder Mandeln drunter und rollt es wieder aus. Also weil ja quasi das Eiweiß, der Teig besteht ja eigentlich fast nur aus Eiweiß, Zucker und Mandeln. Und klar, Zimt. Und wenn ich halt das Eiweiß sozusagen anteilsmäßig erhöhe, weil halt in dem Rest ja das Eiweiß, was schon draufgestrichen wurde, auch noch da mit reinkommt wieder in den Teig, dann gleiche ich das halt wieder aus, indem ich ein paar Mandeln drunter arbeite. Funktioniert super, funktioniert einwandfrei. Klar, irgendwann ganz am Schluss merkst du dann einfach, ist jetzt irgendwie der Eiweißgehalt dann doch zu hoch. Aber dann kann man das super wieder in den nächsten Teig mit reingeben. Super, ja. Also das ist überhaupt kein Problem. Cool. Genau, und jetzt speziell auf dieses Rezept würde ich noch kurz eingehen, und zwar für diese Butterkekse. Und zwar besteht es aus, wir packen das auch wieder in die Shownotes, ich packe noch ein paar Hinweise dazu, Butter und Puderzucker 1:1, also in meinem Fall jetzt 2 Kilo Butter, 2 Kilo Puderzucker, das sind jetzt gerade keine haushaltsübliche Menge, die ich hier nenne, also sagen wir mal 200 Gramm Butter und 200 Gramm Puderzucker, und die schlägt man richtig auf, also nicht wie man so ein klassischer Mürbeteig macht, dass man alles nur zusammenknetet, sondern die schlägt man richtig auf. Dann kommt ein Eigelb dazu, das lässt man einfach auch mit aufschlagen quasi, dann ein Schuss Rum,
okay,
und dann frisch gepresster Orangensaft. Mhm. Klingt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber ist mega lecker, also 100 Gramm. Dann ein bisschen Natron, Orangeabrieb von der Orange, wo man eh der Saft auspresst hat. Genau, das kommt alles mit runter, und dann kommt ganz zum Schluss Mehl. Also da ist auch quasi der Fantasie keine Grenze gesetzt. Man kann bei Keks ja super gut auch mit Dinkelmehl arbeiten, wenn man das möchte, weil es eben nicht auf Klebergehalt und so weiter ankommt oder auf Stabilität und Backpulver. Und genau, das hebt man nur unter, und der Teig ist sehr, sehr weich durch dieses aufgeschlagene Ei oder durch dieses aufgeschlagene Butter vielmehr. Und genau, und dann lässt man ganz kurz liegen, der zieht dann so ein bisschen an, und den verarbeitet man dann tatsächlich gleich. Also den lässt man nicht irgendwie über Nacht im Kühlschrank liegen und formt dann, also wir haben dann tatsächlich auf Kreta damals immer ein Stück wegmacht und von Hand geformt, also entweder ein Ring oder da sind der Fantasie keine Grenze gesetzt, oder so wie so ein Flachswickel so artig ein bisschen verdreht. Und das waren meine absolute Lieblinge auf Kreta, und genau, also das Rezept finde ich, lohnt sich echt auch mal nachzubacken, und die sind auch jetzt gar nicht so megamäßig aufwendig, weil man auch nicht diese Kühlzeit dazwischen hat, in dem Fall jetzt, und dann einfach auch abstreiche mit Ei, dann in den Backofen 180 Grad, 10 Minuten oder so, je nachdem, da kommt es halt natürlich ganz stark darauf an, wie groß dass man die macht. Man kann den Teig aber nicht ausstechen oder so, man muss da irgendwie von Hand eine Form finden.
Aber klingt gut, ja.
Und was ich bei denen Kekse so lecker finde, also kennst du so Ausstecherle, die nicht knusprig sind?
Naja.
Weißt du, was ich meine? Und wenn man das vergleicht jetzt zum Beispiel mit einem Leibniz-Butterkeks, das ist ja was ganz anderes. Ich weiß nicht, was die machen, aber das hat ja so einen ganz anderen Crunch, so einen ganz anderen Puff auch. Und die Kekse sind eher so ein bisschen einfach richtig knusprig. Also ich mag die echt sehr. Große Empfehlung. Und was man auch gut machen kann, noch als Tipp, man kann die super auch verfeinern. Also zum Beispiel macht man noch gehackte Mandeln drunter oder gehackte Schokoladstückle. Und kann man einfach zusätzlich zum Teig dazugeben quasi. Haben wir auch auf Kreta ab und zu gemacht. Mega cool. Lecker.
Macht ihr die bei euch in der Bäckerei?
Wir haben die schon mal gemacht. Ganz am Anfang hatte man ja so monatlich immer wechselnd so ein bisschen ein anderes Gebäck, falls du dich noch erinnerst. Dass du ja damals die Fotos immer dafür geschossen hast. Da haben wir die mal eine Zeit lang gemacht, so als Aktionsgebäck. Jetzt gerade auf Weihnachten machen wir sie nicht. Aber ich habe hier ja auch schon mal erzählt, dass wir nächstes Jahr eine Keksmanufaktur starten wollen, die Keksschachtel. Es wird sich zwar etwas verzögern, das hat verschiedene bauliche Gründe. Wir werden nicht im Januar gleich starten, aber da werden wir die auch im Sortiment haben.
Cool. Klingt lecker, ja.
Ja, die sind echt, ja, große Empfehlung.
Sehr schön, cool.
Was haben wir noch? Wir haben noch Feedbacks dabei.
Ja.
Ich habe ein.
Hauen wir noch raus, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein Feedback von der Yvonne mitgebracht. Die schreibt, die Croissant-Folge hat mir sehr gut gefallen. Die Tipps und Tricks von Ingmar sind sehr hilfreich. Ich würde gerne auch den Teig noch kälter verarbeiten, aber wenn man händisch laminiert, ist das leider nicht so einfach umzusetzen wie mit einer Maschine. Es gibt ja also Handlaminiermaschinen. Hast du die schon mal gesehen?
Nee.
Sieht, glaube ich, so ähnlich aus wie so eine Nudel, wie so eine Nudeltischmaschine.
Ja.
Aber ich habe die noch nie benutzt oder so. Ich habe es nur auf Facebook mal bei jemandem gesehen.
Echt?
Ja.
Aber mir ist übrigens aufgefallen auch, dass ich brauche ein neues Nudelholz mit Kugellager.
Ja, das, also eins ohne Kugellager, das ist kein Spaß.
Ja, naja, das ist echt kein Spaß. Ich brauche wirklich ein vernünftiges, ja. Das muss jetzt gerade nebenher mal bei.
Ja, google es mal. Ich lese weiter, sie ist aus Unterfranken und hier ist das nassgeleibte, das typische Brot. Demnach ist das Genetzte aus Ingmars Backbuch eines meiner Lieblingsrezepte. Bei uns ist die Oberfläche aber glänzend und es gibt auch eine Variante mit Kümmel. Meine Freundin Julia hat uns zum Backhaus im Oktober angemeldet und wir freuen uns jetzt schon sehr darauf. Wir sind gespannt, was auf dem Programm stehen wird. Vielleicht haben wir auch Gelegenheit, endlich einmal die berühmten Mandelcroissants zu probieren. Habe ich gedacht, oh ja, komm, so ein Einstieg mit Mandelcroissant wäre gar nicht so verkehrt. Mal gucken, ob man es macht.
Aber ich habe immer noch keins gehabt, ja. Das
oh, echt nicht?
Nein, du hast immer noch keins
vorbeigebracht. Stimmt, genau. Wir haben ja ausgemacht eigentlich, dass eins da ist, wenn wir mit dem SWR zum Filmen kommen, gell?
Ja, und was ist passiert? Nix.
Nix ist passiert, ja. Stimmt, ja. Genau. Dann habe ich ein Feedback, also vielen Dank erstmal an die Yvonne für dieses tolle Feedback. Dann habe ich ein Feedback von der Katharina, die hat ein relativ langes Feedback geschrieben und hat noch einen Tipp dabei. Und deswegen habe ich das Feedback auch mitgebracht zur Frühstücksfolge und dem perfekten Frühstücksei habe ich euch ein Rezept angehängt. Das ist vermutlich die komplizierteste Art, ein Frühstücksei zuzubereiten, aber Meinung nach auch die köstlichste. Cloud Eggs. Mit steif geschlagenem Eiweiß und flüssigem Eigelb im Ofen. Das Rezept habe ich mal aus einer Zeitschrift und ich mache es auch nur ganz selten, weil es so aufwendig ist, aber es lohnt sich. Bei den Zeiten wisst ihr ja selbst, es hängt vom Ofen ab. Ich habe das Rezept auch dabei. Ich schicke dir das, vielleicht kann man das auch in die Shownotes packen. Und zwar macht man da also zwei Eier, die trennt man, dann tut man das Eigelb in ein Extragefäß, das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen, anschließend kriebener Käse unterheben unter das steif geschlagene Eiweiß, der Schnittlauch in der Eischnee mit rein und dann die Eischneemasse in zwei Häufchen auf das heiße Blech setzen, also so ein wirklich aufgeschlagenes Eischnee stelle ich mir das vor, und mittig kleine Mulden formen. 4 Minuten backen und aus dem Ofen nehmen. Die Eigelbe in die Mulden gleiten lassen und weitere 4 bis 5 Minuten fertig backen. Mit dem Rest Schnittlauch, Pfeffer und Salz bestreuen und servieren.
Klingt lecker.
Krass, oder?
Ja, voll. Also kann ich mir gut vorstellen irgendwie, ja.
Und bin immer gespannt. Also das werde ich auch mal ausprobieren irgendwann demnächst.
Ja.
Genau, das war das. Und dann, also vielen Dank für dieses, habe ich noch nie gehört. Total spannend. Sie freut sich, dass es Lauge-Croissant wieder gibt bei uns in der Bäckerei und schreibt, sie steht dafür samstags extra früh auf und das erste esse ich meistens schon, bevor ich meine Jacke zu Hause ausgezogen habe. Und dann ein Tipp an dich, David, du bist ja bei uns für die technische Umsetzung zuständig. Ich fände auch eine Karte auf der Webseite interessant mit Bäckereien und Bäckerinnen und Bäckern, die ihr im Podcast vorgestellt habt. Da würde ich dann draufschauen, wenn ich irgendwo hinreise und sehen, ob es einen spannenden Betrieb dort in der Nähe gibt. So langsam verliere ich nämlich den Überblick und beim Anhören denke ich immer, da würde ich auch mal gerne vorbeischauen, wenn ich je in die Ecke komme. Und da ich dann nie zeitnah in die Ecke komme, vergesse ich es.
Ja, gut, macht Sinn, ja.
Aber halt viel Aufwand.
Ja.
Und mit dem Podcast ist ja immer noch Hobby.
Ja, wir sind könnten
leider so immer noch viel, keine Profi-Podcast.
Wir könnten so viel, aber das ist
zum neuen
tatsächlich.
Ja, zum neuen Begrüßungsritual habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht. Ich finde nicht, dass es unbedingt was Neues braucht, aber vielleicht könnt ihr mal die Rollen tauschen. Da kommt dieser Tipp. Und David macht den Anfang. Ein knuspriges Hallo finde ich auch ziemlich witzig, aber damit würde ich wohl niemand mehr ernst nehmen. Jetzt kommt noch ein Thema für dich, David. Ein Thema, das mich vor Weihnachten immer wieder einholt, sind Lebkuchen. Genauer genommen Lebkuchenhäuser. Ich habe unter meinen Koch- und Backbüchern nämlich auch eins, da geht es nur um die verschiedenen Verzierungen von Lebkuchenhäusern. Ich merke auch, dass es groß und klein Spaß macht, diese zu verzieren. Von Jahr zu Jahr werden es mehr Rohlinge, die ich backe. Dabei ist mein Lebkuchenteig mehr ein lebkuchiger Keksteig mit Honig. Tatsächlich mag ich aber am liebsten die klassischen Jahrmarktsherzen. Auch das Thema Dips und Aufstriche fände ich mal interessant. Und sie schreibt, ich habe die Tage auch gleich mal in den Blog reingelesen und freue mich auf mehr kleine, feine Episoden zum Lesen.
Schön.
Vielen Dank, liebe Feedback, Katharina. Ja. Viel ist es wirklich auch für diesen Aufwand, den du betrieben hast und dieses ausführliche Feedback uns zukommen lassen hast. Das freut mich. Sie schreibt am Schluss noch viele Grüße und danke für die viele Energie, die ihr in den Podcast steckt, den ich aktuell meistens im Zug zwischen Hessenthal und Augsburg höre.
Schön.
Schön, cool. Vielen Dank.
Ja. Also ich freue mich wirklich, ich muss das nochmal kurz ergänzen dazu sagen, ich freue mich wirklich mega auf die Backaktion von dem Pfefferkuchenhaus.
Ja, das muss ich auch erzählen. Da bin ich echt
gespannt, ja, auf jeden Fall. Also das finde ich schon richtig cool, ja.
Ich habe noch ein Thema, so, weil wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und mir ist in den letzten zwei Wochen ist mir was passiert. Und dann dachte ich so, und ich habe mir dann echt die Mühe mal gemacht, für heute das Thema ein bisschen aufzubereiten. Und zwar sind wir beide ja Unternehmer, David.
Ja.
Ich glaube, dass uns viele Unternehmer auch zuhören, oder ich denke, dass es auch für einen anderen Kunde interessant ist und Kundenhörer, wie auch immer. Weil mir ist Folgendes passiert, ich war letzte Woche, genau heute vor einer Woche, auf einem Seminar in Stuttgart zum Thema die Kasse im Visier der Finanzverwaltung. Klingt mega spannend, war es auch.
Geiler Titel, ich habe jetzt schon Bock drauf.
Das war das eine Erlebnis, und das andere Erlebnis war, dass wir am Montag, wir sind verpflichtet, einmal im Jahr eine Sicherheitsschulung bei uns durchzuführen für unsere Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter werden geschult, das musst du ja auch machen. Bei uns ist nur noch mal ein bisschen andere Relevanz wie bei euch, weil was soll bei euch schon passieren? Ich meine, beim Tastaturtippen, der Fingerbrecher oder keine Ahnung, was da für Gefahren lauern bei euch im Büro.
Die größte Gefahr ist, glaube ich, wirklich über ein Kabel stolpern. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die es bei uns gibt.
Ja, oder halt der Wendeltrip.
Ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja.
Alle, die schon mal beim David waren, wissen, um was es geht. Genau, und diese zwei Ereignisse und auch damit zusammenhängend alles, was ich da gehört habe und erlebt habe, hat mich so ein bisschen dazu verleitet, mal aufzuschreiben oder mal aufzuarbeiten, was wir als Bäckerei eigentlich alles, also dieser überbordende Bürokratismus in Deutschland, das muss man doch mal ansprechen. Und ich bin weit davon entfernt, jetzt hier rumzujammern. Aber was mir so spontan eingefallen ist, mit wem wir alles tagtäglich im Prinzip Rechenschaft ablegen müssen über das, was wir machen. Also wir haben zum einen die Berufsgenossenschaft. Da gehören Gefährdungsbeurteilungen für jeden Arbeitsplatz, für Schwangere und für psychische Erkrankungen dazu. Also, weiß nicht, ob du das auch schon machen müssen hast. Wie gefährdet ist ein Arbeitsplatz im Hinblick auf psychische Erkrankungen, also wie viel Stress und so weiter. Man muss Vorsorge treffe, wenn jemand schwanger wird, also Räumlichkeiten vorhalte und so weiter und so fort. Also da gehört auch ganz viel mehr dazu, das ist das eine. Dann Lebensmittelüberwachung, klar, ist bei uns natürlich nochmal ein großer Part, also Reinigungsdokumentation, Kühldokumentation, Schädlingsbekämpfungsdokumentation, HACCP-Konzept, Mitarbeiterräume, Mitarbeiterumkleideräume, wo es gewisse Vorgaben gibt, Lebensmittelkennzeichnung, also zum Beispiel bei unserer Marmelade steht drauf, lecker bis, so und so lang, ist nicht erlaubt. Es muss draufstehen, mindestens haltbar bis, es darf nicht mal MHD draufstehen. Lebensmittelinformationsverordnung, also quasi der Ordner, wo drin steht, was in die Produkte alles drin ist. Inhaltsstoffliste, Allergenkennzeichnung. Dann solche Dinge wie Betriebsanweisungen für Glasbruch zum Beispiel. Also was passiert, wenn, also ich muss eine betriebliche Anweisung erstellen. Was passiert, wenn der Glas bei uns kaputt geht, zum Beispiel bei Marmelade abfülle. Und zwar geht es da gar nicht drum, also es geht schon darum, dass der Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat, aber es geht hauptsächlich um Haftungsthemen. Also wenn sich jetzt ein Kunde bei uns der Gaumen aufreißen würde, weil er einen Glassplitter in der Marmelade hat, dann ist nur die Frage, gibt es irgendwo einen Zettel, und wenn der seit 20 Jahren im Schrank liegt, wo eine Mitarbeiterin unterschrieben hat, dass ich ihr gesagt habe, dass wenn ein Glas kaputt geht, dann muss sie das Glas entsorgen oder nicht. Wenn es das nicht gibt, dann bin ich in der Haftung. Wenn es das gibt, ist die Mitarbeiterin mit in der Haftung zumindest. Statistisches Landesamt, kennst du das auch?
Ja, klar, natürlich.
Das ist doch irre. Monatliche Berichte, wie viel wir produziert haben, Quartalsberichte, Jahresberichte, Energieverbräuche müssen wir jetzt zum Teil melden. Also das ist für mich der größte, also das weiß ich überhaupt nicht, für was wir sowas machen. Das muss man machen. Dann haben wir noch uns selber aufgebürdete Bürokratie, weil wir ja Bioland zertifiziert sind. Das hatte ich auch erst vor ein paar Wochen. Dazu gehört Wareneingangskontrolle mit Temperaturkontrolle, Wareneinkauf. muss dokumentiert werden, Produktionsmenge müsste tagtäglich dokumentiert werden. Man braucht jetzt neu eine Verfahrensdokumentation mit kritischen Kontrollpunkten. Also zum Beispiel, man muss ein Konzept erstellen, wo im Betrieb könnte eine Vermischung stattfinden zwischen Bio und Nicht-Bio. Mm-hmm. Also im Prinzip ähnlich wie so ein HACCP-Konzept. Ja. Dokumentation der Reinigung und Schädlingsbekämpfung, weil das ja auch nur mit biologischen Mitteln dann gemacht werden darf. Dann gibt es Finanzamt, Thema Mindestlohn, Stundeaufzeichnung, Bonpflicht, Kassengesetz, was ja neu ist, seit 2017 die Kassennachschau. Also ich habe bei diesem Seminar
Kasse. Ist der QR-Code unten drauf, oder? Ist das?
Ja, genau. Ja, genau. Also das ist diese TSE-Einheit, die diesen Code generiert. Und ich habe bei diesem Seminar echt das Gefühl gehabt, wenn du mit Bargeld hantierst, bist du in Deutschland schon mit einem Bein im Gefängnis, weil du tendenziell oder potenziell Schwarzgeld hast.
Dir wird so tendenziell zumindest gerne unterstellt, dass
genau,
du
genau
jeden Abend dir was abzwackst. So.
Das ist so, das geht heutzutage eigentlich kaum noch.
Nein,
so, und das finde ich auch krass. Dann solche Themen auch wie Trinkgeld, gell? Das sind ja so Stolperfalle. Dann zu dem ganzen Thema Lohn gehört ja auch noch die 450-Euro-Kräfte. Da muss man alle Regeln beachten. Da gibt's dann gibt es ja auch solche bei Arbeitszeit allgemein solche Regeln, wie zum Beispiel, dass genügend Zeit zwischen die Schicht ist, dass die Pause regelmäßig genommen wird und so weiter und so fort. Solche Themen wie Schüler, Aushilfen ist ja eh nochmal ganz eigen. Dann gibt es das Eichamt.
Ja, stimmt.
Die Waage müsste Regeln geeicht werden. Dann findet ja regelmäßig auch Kontrolle statt. Ist mir noch eingefallen. Krankenkasse, also sprich von den Mitarbeitern. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter jetzt ein Kind krank ist, dann muss man da regelmäßig die Anträge ausfüllen, dass die das Geld kriegen und so weiter. Arbeitsagentur, wenn Mitarbeiter zum Beispiel uns verlassen, dann muss man öfters mal noch irgendwelche Nachweise ausfüllen, dass die Mitarbeiter bei uns geschafft haben, wie lange die bei uns geschafft haben, was sie verdient haben und so weiter und so fort. Also das ist mal so das, was mir spontan einfiel zu einem Thema Bürokratismus. Dann fiel mir natürlich noch ein, was man sonst so alles noch machen muss. Also Aufbewahrungspflicht von Rechnungen 10 Jahre, Aufbewahrungspflicht von Lohnzettel, also diese Stundeaufzeichnungen. Kurzarbeitergeld in Corona-Zeiten war ein wahnsinniger Aufwand. Sämtliche Corona-Regeln und Verordnungen an sich war ja schon wahnsinnig irre. Dann gibt es ja noch das Gaststättengesetz, also zum Beispiel, ab wann brauche ich eine Toilette im Laden oder halt im Café und so weiter. Ladenöffnungszeitengesetz. Dann ja auch noch diese ganze Themen Versicherungen, wie versichert ist mein Betrieb, also was passiert, wenn mir was passiert und so weiter. Bank ist natürlich auch immer ein Thema. Ja, dann also alles mögliche andere noch. Ich habe noch 10 andere Punkte und habe mir so gedacht, okay, wenn du das alles machst, dann hast du über 8 Stunden am Tag und hast du dann nicht ein Brotbacke.
Ich wollte gerade sagen, hier wäre es ganz cool, wenn du ab und zu noch ein Brotbacke würdest, wenn die ganz nett, damit du den ganzen Quatsch nämlich auch bezahlen kannst, dass du dir das, dass du das machen kannst. Ja, aber es ist ja wirklich so, es ist echt so, ja.
Also das ist das, was ich vorher auch zu dir ja auch schon im Vorfeld gesagt habe, mir geht es gar nicht darum zu jammern oder so, aber dass man das auch mal sieht, gell? Und der Kunde muss das ja alles bezahlen, weil unterm Strich muss mein Betrieb funktionieren und wenn der am Schluss keine schwarze Zahl mehr steht, sondern eine rote, dann gibt es den Betrieb nicht mehr und deswegen muss ja der Kunde das alles mitbezahlen und ich frage mich einfach, wo geht's da hin, weil es schätzt doch jeder immer von Bürokratieabbau, aber es wird ja immer schlimmer, zum Beispiel diese Verfahrensdokumentation für die Biozertifizierung. Wo ist da der Sinn? Und ich habe so oft das Gefühl, auch wenn Kontrolle kommen, egal in welchem Bereich, es geht gar nicht darum, ist das erfüllt? Also ist der Betrieb sauber zum Beispiel jetzt bei der Hygienekontrolle? Mhm. Darum geht es gar nicht mehr, sondern es geht nur darum, sind die Dokumente da?
Ja.
Ist die Dokumentation vollständig? Ja. Und das finde ich einfach eine gefährliche Entwicklung. Also es ist irre, ich habe noch bestimmt auch viele Sachen vergessen, so wie zum Beispiel, wenn man dann ein Lieferauto hat, klar, das hat jeder andere auch, dann hast du ja auch noch deine Sache, dann musst du regelmäßig auch deine Maschine überprüfen lassen, wie heißt das, dieser Elektrocheck
ja, alle 2 Jahre? Ja, DGUV-3-Prüfung, ja.
Ja, genau. Also es ist, und Datenschutz habe ich ja noch gar nicht angesprochen.
Ja, klar, logisch,
Datenschutz. So, wir sammeln ja auch massig Kundendaten, weil wir natürlich ja tagtäglich Bestellungen annehmen und so. Also es ist, ich finde es einfach.
Und dann hat deine krass. Website auch noch Google Webforce verwendet. Oh mein Gott.
Ja, das ist nicht, da kann ich auch nur den Kopf schütteln, gell? Da kriege ich zum Glück von unserem Provider, von unserem Website-Betreuer, dann regelmäßig Info, wenn da noch irgendwas kommt. Also es ist
Wahnsinn, ja.
Es ist total. Wahnsinn.
Aber du, ganz ehrlich, das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, ist eigentlich, ey, raff dich, Deutschland, tut mir echt leid. Weil es ist...
Ja, ist schon echt, also die Frage, wer tut sich das noch
an? Du, ich habe kürzlich einen Bericht gesehen von einem Bürgermeister, der unfassbar frustriert war, weil ich meine, Bürgermeister ist ja mittlerweile aus dem Job, wo keiner mehr Bock drauf hat, ja. Zu Recht, muss man aber auch sagen. Der hat einfach gesagt, naja gut, liebe Leute, ich habe hier ein 12-seitiges Dokument, wo es drum geht, damit ein Kuchenverkauf an der Schule genehmigt wird.
Ja, das ist ja auch so ein
Thema, gerade was durch die Medien. Genau, geht, aber da haben wir es doch schon wieder. Ja, ein 12-seitiges Dokument über Rechte und Pflichten und was weiß ich was, um so einen fucking Kuchenverkauf an der Schule. Ja. Weißt du, wo man denkt so, ey, also wir sind alle Großwörter und wir haben halt, weißt du, also das finde ich schon auch, aber da wird es leider immer schlimmer und das ist wirklich ein Problem. Aber ja, mein Gott.
Ich glaube, für jede einzelne Verordnung oder für jedes einzelne Gesetz und so gibt es irgendwie auch nachvollziehbare Argumente, dass es das gibt. Aber die Frage ist halt, wo geht die Reise hin und wo sollte man vielleicht in Zukunft den Fokus drauf
legen? Ja, und vor allem ist halt ein großes Thema, unsere Ämter sind ja eh schon überlastet ohne Ende, ja. Und dann kommt auch noch ein 12-seitiges Dokument von Kuchenverkauf in der Schule, dann wird es halt noch schlimmer, ja. Und das ist halt die Frage, wie soll es denn weitergehen, ja. Und ganz ehrlich, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, als du angefangen hast aufzuzählen, das war ein 6-Minuten-Monolog, den du gerade nur von Pflichten, die eine kleine Handwerksbäckerei zu erfüllen hat, ja. Weißt du, wie man, das ist halt einfach, what the fuck, ja. Also das ist einfach zu krass. Verrückt. Das ist zu krass.
Zwei Ergänzungen noch dazu. Krass ist halt, solche Betriebe wie du oder wie wir, wir haben ja da niemanden dafür, sondern wir müssen das ja alles selber
machen.
Ja,
natürlich, machen. Klar, logisch, klar.
Also wir haben ja keinen Zuständigen, der für den Datenschutz zuständig ist, sondern sind wir halt selber.
Du, Anfang 2020, ich war unterwegs, es war noch kein Corona, ruft mich meine Mitarbeiter an und sagt, du, gerade war Berufsgenossenschaft da, die kommen jetzt später nochmal, wenn du da bist. Ja, okay, ja. Alles klar. Dann haben die mir so einen Ordner hinknallt, so einen A4-Ordner. Ja, bitte machen Sie die Prüfung bis, keine Ahnung, in 4 Monaten. So, ja gut, alles klar, kein Stress, ja. Dann kam ja Corona und das ganze Zeug. Dachte ich so, ey, ich habe gerade echt andere Sachen zu tun, als hier zu lesen, wo ich meinen Verbandskasten aufzuhängen habe, ja. Aber klar, du musst das machen und das ist wichtig und das ist, klar, ich hab's, aber wie du sagst, man muss es dann halt nebenher auch noch machen und eigentlich hast du wirklich andere Sachen gerade zu tun, wenn gerade eine Pandemie über die Welt rüber rauscht, aber dann guckst halt, dass der Plakat sauber dokumentiert da hängt, wo es hingehört, ja.
Klassischer Fall Verbandskasten. Ja, es muss seit April müsset Maske im Verbandskasten sein. Jetzt ist unser Verbandskasten schon immer der Norm entsprechend, weil keine Maske drin sind. Weißt? So Zeug. Also es ist irre. Und das Witzige ist ja, zum Beispiel gerade bei dem Thema Kasse, das vielleicht noch schön als Abschluss von dem Thema. Man muss jede Kasse melden dem Finanzamt. Wenn du eine Kasse hast, muss sie im System gemeldet sein. Seit, ich weiß nicht wie lange, seit 2 Jahren oder so. Aber das Programm vom Finanzamt, vom Staat Deutschland ist noch nicht in der Lage, die Meldung entgegenzunehmen. Das heißt, es gibt ein Gesetz, das der Gesetzgeber selber rausgebracht hat, aber du kannst es nicht erfüllen, weil der Staat selber nicht in der Lage ist, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass du es überhaupt machen kannst.
Genau.
Ist doch verrückt. Das ist wie mit dieser Grundsteuerreform, die es jetzt gab, wo das Programm nicht in der Lage war, dass du es überhaupt machen kannst. Also es ist Wahnsinn. Naja, damit wollen wir es auch gut sein lassen. Das war einfach gerade bei uns aktuell oder ist bei uns aktuell Thema.
Du
gewesen und dann dachte ich, komm, ist vielleicht auch mal ganz interessant hier und wie gesagt, das sind bestimmt noch 20, 30 andere Punkte, die ich noch gar nicht genannt habe und das finde ich einfach
verrückt. Und wie gesagt, das ist schon heftig, was so kleine Betriebe nebenher leisten müssen, während sie eigentlich auch nach Aufträge gucken müssen, Umsätze machen müssen, gutes Brot backen, gute Weckle und das ist halt schon krass, aber ja gut, ich bin mal...
Deswegen mein Tipp an alle Hobbybäcker, die mit dem Gedanken spielen, der Bäckerei aufzumachen, lasst es beim Hobby.
Ja, es ist so traurig. Also man wird, wenn ich so drüber nachdenke, wo ich mich früher selbstständig gehört habe und jemand zu mir genau das gesagt hat, so ey, bleib im Angestelltenverhältnis, wollte ich immer so hören, ey, crash doch ja nicht meine Träume, ja. Weißt du, du bist ja so romantisch im Ding, aber natürlich, klar, wenn dann vor so einem A4-Ordner hockst mit 48, 50 Seiten, ja, blätterst die durch und denkst so, jo, alles klar.
Sagt dir halt jemand vorher. Aber ich nehme es zurück. Also ich würde nicht, dass da was falsch rüberkommt. Ich würde es halt jederzeit absolut wieder tun. Und ich finde nichts Schöneres, wie selbstständig zu sein. Aber das sind so Punkte, die einfach zu den nicht so schönen Seiten hören und ich finde, man muss ja auch mal sagen, dass nicht immer nur alles toll ist, sondern manchmal nervt es einfach.
Ja, absolut. Und ich kann das nur bestätigen. Ich würde mich auch jederzeit wieder selbstständig machen. Ich finde es wunderschön und auch ich genieße das total, auch die Verantwortung zu haben und alles drum und dran, was dazugehört. Aber es gibt halt manchmal so Punkte, wo du denkst, was zur Hölle ist, soll das jetzt? Und wer will mich hier gerade ärgern? Wo ist er? Ja. Also, aber gut, sei es drum. Schön.
So, jetzt brauchen wir noch was Positives zum Abschluss.
Ja,
Was haben wir noch? Haben wir noch was Positives?
Ja, ich habe heute das erste Mal Last Christmas im Radio gehört.
Oh, ja. Mega. Habe ich noch nicht schon in der Hitparade gehört?
Ja, gut, das zählt aber nicht. Hitparade zählt nicht, aber jetzt in der Adventszeit offiziell das erste Mal Last Christmas. Ey, Weihnachten kann kommen. Ich bin dieses Jahr so richtig bei alle miese Laune, die es gibt und auch heutzutage ist ja eh alles politisch, Fußball ist politisch und alles politisch.
Zum Glück haben wir das Fass heute nicht.
Das machen wir auf. Das machen wir auf, wenn Deutschland Weltmeister ist. Was? Egal. Und von dem her freue ich mich einfach auf eine
Das ist doch wunderbar. Und dann wäre doch jetzt der richtige Move, dass man Last Christmas als Ausgangsmusik
macht. Oh, ich glaube, da kriegt man ein richtiges Problem.
Aber schauen wir mal, was der Michi macht.
Summer.
Oh nee, das lassen wir.
Auf jeden Fall, wir haben jetzt Advent, wir freuen uns drauf. Ich bin dieses Jahr richtig in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, ob es an den ganzen Bad News liegt, die man das ganze Jahr so kriegt, aber ich freue mich wirklich auf eine richtig schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Und es geht nicht nur mir so, es geht meiner ganzen Familie so, von dem her freue ich mich mega, mega drauf. Wir haben tatsächlich hier 1:05 auf der Uhr, also es war sehr, sehr ergiebig, freut mich sehr. Und in diesem Sinne, lieber Ingmar, schöne Folge und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.